nach 5,5 Jahren Geldstrafe habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einen Job schaffen, weil ich habe gar keinen gefunden, wo ich wirklich vom Herzen voll dahinter stand. Ich habe gesagt, gut, ich bin ja drin in der Thematik, Lebensmittel retten, dann machen wir das doch zum Geschäftsmodell. Und haben in der Crowdfunding-Kampagne begonnen. 2017 haben auch fast 2000 Leute mitgemacht. Wir haben auch jetzt wieder eine Crowdfunding-Kampagne laufen, um das Thema Zero Hunger noch größer zu machen und was man da mit Zero Waste auch gegen tun kann. Eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Das ist mein Traum und ich glaube da ganz fest dran.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Raphael Fellmer war bei uns, Co-Founder von Surplus, der Lebensmittel vor der Verschwendung rettet. Ein Thema, für das er seit Kindestagen brennt. Bis 2030 soll in der Welt der Hunger beseitigt sein. Zero Waste, Zero Hunger. Wie Surplus dieses Ziel verfolgt, welche Rolle der Handel dabei spielt und wie wir Konsumenten und Konsumentinnen mit der Veränderung unseres Verhaltens dazu beitragen können, das haben wir intensiv diskutiert. Eine super spannende Folge mit vielen tollen Insights zum Nachdenken. Aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Raphael Fellmer ist bei uns, Co-Founder von Surplus. Hallo, Raphael.
Servus, lieber Kai und liebe Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr einschaltet.
Ja, du guckst ganz fröhlich, du guckst ganz munter, ist keine Selbstverständlichkeit. Du bist heute um 4.30 Uhr gestartet, um tatsächlich hier bei uns vor Ort aufnehmen zu dürfen. Das freut uns natürlich sehr und ehrt uns. Und du hast sogar noch ein Präsent mitgebracht, auf das du vielleicht dann auch gleich noch eingehen möchtest. Aber Raphael, zunächst mal für diejenigen, du hast ja selber einen erfolgreichen Podcast hier über viele Jahre auch geführt. Für diejenigen, die dich nicht kennen als Person, für diejenigen, die noch nie was von Surplus gehört haben, was sollte man denn über dich und über Surplus wissen, bevor wir dann in Medias Res gehen?
Also da könnte ich jetzt ja eine Serie draus machen, weil es schon ziemlich viele Abschnitte in meinem Leben gibt, aber ist ja heute auch nur eine begrenzte Zeit. Deswegen, ja, meine Vision ist eigentlich, seitdem ich so 7 Jahre alt bin, als ich erfahren habe, dass Menschen gibt, die hungern, das ist mein Thema, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Das ist mein Traum und ich glaube da ganz fest dran. Die Vereinten Nationen haben dieses Ziel auch bis 2030 ausgerufen, aber leider hungern heute immer noch 828 Millionen Menschen und habe dann 2009 rausbekommen, weder in der Schule, weder in der Uni, noch Medien, wurde darüber wirklich viel gesprochen, dass wir alle hungernden Menschen, und das ist fast 1 Milliarde, dreimal ernähren könnten mit den Lebensmitteln, die wir global verschwenden. Das heißt, es ist nicht nur ein großes ökologisches Problem, nämlich 10% aller Treibhausgase, die durch Food Waste entstehen, global, sondern auch wahrscheinlich die größte ethische Katastrophe, weil wir haben ja genügend Essen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, ja gut, es gibt halt nur ein bisschen Essen auf dem Planeten, sondern der Planet bietet Hülle und Fülle für alles. 70% der Agrarfläche wird sogar genutzt, um Tiere zu füttern, anstatt Menschen zu füttern. Das heißt, man sieht ganz krasse Prioritäten, die wir als Menschheit gerade noch so leben. Und habe dann gesagt, da muss ich was gegen tun. Und zwar nicht nur Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen, sondern auch Lösungen, die für die Menschen ganz einfach zugänglich sind. Hat begonnen mit einer Reise ohne Geld von Den Haag, wo ich studiert habe, über Europa, Afrika, Kanarische, Kapverdische Inseln mit einem Segelboot rübergetrampt, auf der Atlantiküberquerung. Habe ich Sturm fast gekentert, spannendes Kapitel, habe auch ein Buch drüber geschrieben, Glücklich ohne Geld heißt es. Und ja, habe dann mich entschlossen, wirklich diesen geldfreie Reise in Geldstreik zu wandeln, um noch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen und zu sagen, hey, wir haben mehr, als wir brauchen, aber wir verteilen es schlecht und wir gehen sehr unachtsam um. Bin dann noch bis nach Brasilien gekommen, dann kam meine Frau dazu zu der Reise, die wurde dann in Mexiko schwanger, hat 11 Monate gedauert bis dahin. Dann habe ich da angefangen, legal Lebensmittel zu retten in Mexiko, vorher haben wir halt containert, Dumpster Diving, aus der Tonne die Sachen rausgeholt und gezeigt, dass man auch ohne Geld sogar Kontinente überqueren kann und den Atlantik. Und dann wieder zurück in Berlin habe ich eine Organisation gestartet, eine Bewegung, die Lebensmittelrettenbewegung, die überschüssige Lebensmittel, die die Tafeln nicht retten können, einfach noch vor der Verschwendung bewahrt. Das war 2012 Und ja, da sind mittlerweile 400.000 Menschen dabei, 10 Millionen Abholungen bei 18.000 Locations, ist ziemlich groß geworden und ergänzt die Tafeln wirklich sehr gut im Kleinen, weil die nicht alles abholen können oder dürfen. Und dann habe ich 2 Kinder bekommen, habe nach 5,5 Jahren Geldstreik, Markusland, SternTV und die ganze Palette da abgefrühstückt oder war sehr dankbar, dass die auch mir und meinem Thema, hey, Zero Waste for Zero Hunger Raum gegeben haben und habe dann 2017 Surplus gegründet nach dem Geldstreik. Ein Impact-Startup ist ein Online-Shop, der auch mal 7 Läden hatte, jetzt aber nur noch online ist und wo wir uns fokussieren auf FMCGs, überschüssige Produkte, hauptsächlich Lebensmittel, aber auch Kosmetik, Wellness, Lifestyle und andere überschüssige Dinge, die wir rabattiert zurück in den Markt bringen und dabei pro Bestellung 2 Schulmahlzeiten ermöglichen.
Super spannend. Man merkt hier auch die Leidenschaft für diese Thematik. Und jetzt hast du uns ja hier auch was Tolles mitgebracht, was, glaube ich, auch ganz gut auf den Punkt bringt. Für diejenigen, die es jetzt im Gegensatz zu mir leider nicht sehen können da draußen, was hast du uns denn da Schönes mitgebracht?
Ja, also wir haben hunderte Produkte bei uns im Online-Shop von Surplus. Und hier, das ist jetzt ein ganz besonderes Produkt, das ist wirklich mein Lieblingsprodukt, was wir dieses Jahr gerettet haben. Das ist ein Tee, das sind 6 verschiedene Sorten von Puka und das ist ganz schön aufgemacht in so einer schönen Box, die man auch schon so anschauen kann. Und es geht ja darum, Lebensmittel zu retten und Bewusstsein zu schaffen und MHD und Verbrauchsdatum verwechseln schon viele Menschen. Deswegen 20-30% der Menschen in Deutschland schmeißen Lebensmittel, ob das ein Joghurt ist, eine Milch ist, teilweise sogar Pasta, einfach weg, wenn es abgelaufen ist. Aber das heißt ja mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab. Bei Tee sind die meisten Leute schon ein bisschen flexibler. Der ist jetzt abgelaufen, hier steht zumindest auf der Packung drauf, im Juni 2024. Aber das ist nur eine Sorte von 6. Die anderen laufen innerhalb der nächsten 12 Monate ab. Aber das kauft kein Händler mehr, weil die halt immer sehr, sehr strenge Richtlinien haben, was sie noch an Produkten bei sich ins Regal stellen oder im Shop. Und das heißt, oft sagen die Händler, sie wollen noch mindestens 50% Restlaufzeit vom MHD. Aber natürlich gibt es da auch über einen Puffer, bei Tee auch. Das heißt ja nur, dass die Qualität und der Geschmack und die Nährwerte und alles bis zu diesem Zeitpunkt MHD eben perfekt ist. Und manche Produkte halten sich, wie Greenpeace eine Studie gemacht hat, zum Beispiel Joghurt, auch 8 Monate über dem MHD und andere Joghurt sogar noch länger. Und das heißt, da sagen wir immer sehen, riechen, schmecken, anstatt das MHD zu checken und einfach Aufmerksamkeit schaffen, dass halt sowas jeden Tag in Deutschland anfällt. Und wir schmeißen im Schnitt die Hälfte zu Hause weg, die andere entlang der Wertschöpfungskette. Und das ist eine LKW-Ladung voller Lebensmittel allein in Deutschland, 2,5 Milliarden Tonnen weltweit.
Wow, 2,5 Milliarden Tonnen weltweit.
130 Milliarden Euro jedes Jahr in der EU alleine. Also fast ein Zehntel vom Gesamtumsatz von den 1.500 Milliarden, die mit Lebensmitteln in der EU umgesetzt werden. Also ist schon ein dickes Brett.
Also wir werden mit Sicherheit hier noch weitere Informationen in den Shownotes hier dann für euch verlinken, damit man dann das eine oder andere sich nochmal nachlesen und zu Gemüte führen kann. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, Raphael, bei dir, du kaufst ja dann auch besonders bewusst Lebensmittel ein oder kaufst du überhaupt noch woanders ein und sagst, da haben wir ja alles im Surplus im Online-Shop.
Also ich war teilweise wirklich jahrelang sehr dogmatisch in diesem Geldstreik. Da war ich sogar so, dass ich zu Lanz und Co. Getrennt bin und wo die dann auch teilweise sehr gebibbert haben in der Redaktion. Kommt denn der wirklich an? Auch hier Köln, ja, SternTV, da genau, haben die auch gebibbert. Aber ich bin dann weicher geworden mit mir und habe dann irgendwann auch Toilettenpapier angenommen. Vorher haben wir das halt wirklich in einem Geldstreik, wo ich da eben so extremistisch unterwegs war, habe ich halt das von Freunden im Restaurant gearbeitet, habe diese Servietten, die halt nicht benutzt worden sind, genommen, um wirklich zu zeigen, wir haben Überfluss auf allen Ebenen. Mittlerweile ist so, dass wir bei Surplus, wir hatten mal 7 Läden, da hatten wir auch Obst und Gemüse und wir hatten auch gekühlte Waren und alles. Jetzt sind wir wirklich nur noch verpackte Lebensmittel, hauptsächlich B2C und machen halt auch B2B, also für Firmen, die einfach für ihre Mitarbeitenden, Partner, Kunden, viel Bio, viel vegan, hochwertige Produkte bei uns. Aber wir haben nicht alle Lebensmittel, dass ich wirklich sagen kann, wir können uns von Surplus versorgen. Ich glaube, je nach Haushalt kann man so sagen, zwischen 20 Und 60-70% kann man bei uns auf jeden Fall kaufen. Der Rest muss man dann schon noch irgendwie im normalen Supermarkt oder Bioladen um die Ecke, Marktstand, was auch immer, Solawi, solidarische Landwirtschaft, ist ja auch ein nachhaltiges Konzept, kaufen. Und das tue ich auch. Also ich bin da nicht so mit dem Kopf durch die Wand, dass ich sage, hey, wenn es jetzt gerade keine Mohrrüge, keinen Salat bei Surplus gibt, dann gibt es das nicht bei uns auf dem Essenstisch, sondern da kaufen wir alles, was geht bei Surplus, und der Rest kaufen wir dazu.
Ist das so der Unterschied jetzt von Geldstreik zu Surplus? So ein gewisser Pragmatismus, der dann doch jetzt eintritt? Oder was hat dich dazu geführt, zu sagen, gut, jetzt gehe ich dann doch einen anderen Weg?
Also glaube ich schon, meine Frau, wir sind jetzt 15 Jahre zusammen, treu, bis aufs Blut, und wirklich vom ganzen Herzen hat sie mich ja auch begleitet, kann man sagen, in dieser sehr krassen Zeit, wo ich einfach wirklich sehr viel gearbeitet habe. Also ich war auch Workaholic schon in der Foodsharing-Zeit, der geldfreien Zeit, und habe da, glaube ich, schon Frau gefunden auf dieser wunderbaren Erde, geilsten Planeten des Universums, die mich nicht nur aushält, sondern mich auch unterstützt, die mich begleitet mit Liebe, aber auch mit Hinweisen. Und nach 5,5 Jahren wirklich da komplett ohne Geld zu leben, hat sie halt auch gesagt, so hey, langsam wird's ein bisschen anstrengend so. Und dann hatten wir 2 Kinder, und das waren jetzt nicht mehr nur so Wickelkinder, sondern wir wurden halt Kinder, und dann immer hier ein halbes Jahr leben, da ein Jahr leben und dann wieder gucken. Also immer halt Wohnraum, der nicht genutzt wurde. Das war schon anstrengend, und ich bin dann teilweise zu Vorträgen getrennt, und sie ist dann, damit sie auch dabei ist, mit dem Zug gefahren. Also so war ich unterwegs, und sie hat mir da einfach auch gezeigt, so hey, Geld ist ja letztendlich eine Macht, eine Energie. Und die ist aber erstmal neutral so. Und dann hängt es davon ab, wo investiere ich, beziehungsweise können wir ja nicht nur alle 4 Jahre an der Urne wählen, sondern jedes Mal, wenn ich am Checkout oder an der Kasse stehe, wähle ich und sage mit meinem Geld, ich unterstütze dich, Firma, Produzent oder Handel, Supermarktkette, was auch immer. Ich finde dich gut, wie ihr mit den Mitarbeitern umgeht, mit der Umwelt, wie ihr euch engagiert in der Gesellschaft. Ich unterstütze euch, weil letztendlich ist dieser Euro oder die hunderten Euro, die man halt da lässt, das ist eine Unterstützung für diesen Betrieb. Und deswegen glaube ich schon, dass ich da auch versuche, nachhaltig zu handeln. Das ist aber natürlich immer nicht überall nicht so einfach. Bio und Fairtrade hilft schon mal, und das schaffe ich auch nicht immer zu kaufen, weil es entweder nicht gibt oder ich es mir noch nicht leisten kann, und versuchen da aber auch mit Surplus einfach eine Lösung zu schaffen, wo man sagt, hey, egal ob das jetzt vegan, vegetarisch oder vielleicht auch mal nicht bio ist, was auch immer, ist auf jeden Fall gerettet. Das heißt, die Baseline ist schon mal die Treibhausgase, die ausgestoßen worden sind, das Wasser, was verbraucht wurde, die Energie von Menschen oder Tieren, die da reingeflossen sind, die werden auf jeden Fall gerettet. Das ist quasi so das Thema. Und jetzt, einfach, ich glaube, Schritt bei Schritt für jeden Menschen zu gucken, wie er oder sie es schafft, Nachhaltigkeit, Enkeltauglichkeit in den Alltag persönlich oder in der Firma zu integrieren.
Ja, Enkelfähigkeit, erinnere ich mich auch an den Podcast hier an der Handelbar mit Axel Berger, werden wir auch verlinken in den Shownotes, der bei Haniel das Thema vorangetrieben hat. Raphael, wenn man hier dann auch schaut, ich glaube, die Thematik, die du ja vorantreibst, ist ja eine, die ist ja unheimlich sympathisch. Sie stößt ja auch deswegen in den Medien auf positive Resonanz. Wir alle wollen ja eigentlich gut sein. Wir alle wollen ja dem Planeten nichts Böses. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, es ist unheimlich schwer, diese Sympathie zu überführen jetzt in ein Geschäftsmodell, was tatsächlich trägt. Wie sind da so deine Erfahrungen, das Gute dann auch tatsächlich irgendwo in ein Geschäftsmodell zu überführen?
Echt eine Challenge, muss ich sagen, weil am Ende entscheidet doch meistens der Geldbeutel. Das heißt, wir haben da mit Surplus schon mal ein bisschen einfacher, weil wir sind nachhaltiger oder es ist ethischer eine Entscheidung. Wir ermöglichen auch 2 Schulmahlzeiten pro Bestellung. Das heißt, wir haben jetzt schon 500.000 Schulmahlzeiten in Afrika ermöglicht und für jede weitere Bestellung eben 2 weitere, was Bildung wieder kombiniert, mit einer Gerechtigkeit auch, dass auch die Mädels zur Schule gehen, weil es da halt Essen gibt. Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Aber am Ende ist es neben dem Geldbeutel die Gewohnheit. Und die Gewohnheit zu durchbrechen ist hammer schwer. So, und das heißt, wir hatten ja einen Aufwind in den letzten Jahren auch mit Greta, Fridays for Future, Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Alle Firmen haben mittlerweile, entweder weil sie müssen oder weil sie wollen, CSR beauftragt und es gibt irgendwelche Ziele und wie von der UN und wie von der EU, wie viel Energie und wie viel wirklich Herz dahinter steckt oder weil es halt sein muss oder weil man das halt so macht, das ist dann immer unterschiedlich. Aber jetzt mal einfach von mir gesprochen, nach 5,5 Jahren Geldstreik habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einen Job schaffen. Weil ich habe gar keinen gefunden, wo ich wirklich vom Herzen voll dahinter stand. Ich habe gesagt, gut, ich bin ja drin in der Thematik, Lebensmittel retten, dann machen wir das doch zum Geschäftsmodell. Und haben in der Crowdfunding-Kampagne begonnen, 2017, haben auch fast 2000 Leute mitgemacht. Wir haben auch jetzt wieder eine Crowdfunding-Kampagne laufen, um das Thema Zero Hunger noch größer zu machen und was man da mit Zero Waste auch gegen tun kann. Und ja, das war dann ein schöner Start, so Community-mäßig. Da hatten wir die ersten Investorinnengelder bekommen und dann weitere und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Läden aufgemacht, immer mehr Gelder, haben wir es aber nie geschafft, wirklich Break-Even zu werden. Also das war, wir waren bei manchen Läden vor Corona Break-Even. Na, da dachten wir, hey, dauert ein paar Monate und dann ist der Spuk vorbei und dann hat sich das aber doch länger gezogen, als wir wahrscheinlich die meisten Menschen erwartet haben. Davon hat der Handel im Prinzip sehr profitiert, gerade die Vollsortimenter und die einzelnen Läden, so Teeläden, Unverpacktläden, so wie unsere Rettermärkte, die nicht, weil die Leute eigentlich ihre Touchpoints reduziert haben und sind dann eben mehr zu einem Laden gegangen, wo sie alles bekommen und nicht erst zu Surplus und danach zum Benz oder Edeka oder was auch immer. Das heißt, das haben wir schon ganz schön hart zu spüren bekommen und dann standen wir auch wirklich kurz vor der Insolvenz. Ich habe gewusst, hey, mit einem Burn von 400.000 Euro, die wir weniger Einnahmen hatten als Ausgaben. Jetzt wird's brenzlig und musste dann irgendwie gucken, dass ich rauskomme aus den ganzen Mietverträgen. Hat bei 6 Locations auch gut geklappt. Eine, die lief dann zwar aus, hat noch ein bisschen was gekostet, aber anstatt 2,5 Millionen Mietverträge waren es dann nur noch knapp 100.000. Haben nochmal Investoren gewonnen, die an uns geglaubt haben und an die Mission und konnten dann Pivot machen. Nur noch online, das hatten wir vorher schon gestartet. Dann aber vollen Fokus darauf, hatten da auch nochmal ein ganz gutes Wachstum, waren jetzt bei 3,6 Millionen netto Umsatz letztes Jahr und dann hat es aber einfach Post-Corona, das heißt die Leute sind auch wieder in ihre alte Gewohnheit zurückgekehrt, nämlich in Laden gehen und obwohl fast alle Leute Surplus feiern und sagen, mega geil und oh, das finde ich gut, so ein bisschen wie Ökostrom, Ökobankkonto, boah, dann wirklich machen, dann wirklich bestellen oder wir haben ein Abo, was man auch einfach als Überraschung jeden Monat bekommen kann, da hapert es dann dran. Und das heißt, wir sind dann letztendlich letzten Jahr im Dezember 23 Finanzierungsrunde geplatzt, hatten 700.000 Commitment, 1 Million hätten wir gebraucht und dann habe ich gesagt, gut, jetzt kann ein Wunder passieren, ist nicht passiert. Und nach Gorillas, nach Getir, nach Alpakas und vielen anderen E-Commerce Food-Modellen online hat es leider dann nicht funktioniert. Wir mussten Insolvenz anmelden Anfang 24.
Und jetzt seid ihr auch wieder gut unterwegs. Würdest du sagen, ist der stärkere Treiber dann tatsächlich das, wie du es eben auch gesagt hast, dass wir alle irgendwie viel über Nachhaltigkeit reden, es ist tief im Bewusstsein drin? Oder ist es dann doch der stärkere Treiber, der das dann sagt, so eine schöne Packung, ich gucke hier wieder auf diese wirklich sehr schön aufbereitete Geschenkbox-Tee, der stärkere Treiber dann doch, dass ich das eben zu einem günstigeren Preis bekomme als im Supermarkt?
Also insgesamt kurz noch zur Rettung quasi von Surplus, damit wir weiter retten, Lebensmittel retten können und über andere überschüssige Produkte. Es gab niemand, der Surplus kaufen wollte. Ich dachte mir, wir waren Hannesjenige, Esther Schweins im Fernsehen, hatten 6 Millionen Media-Budget, die Marke war Millionen organisch bekannt schon. Ich habe gedacht, das kann ich nicht verstehen, aber dachte dann, okay, wenn da niemand ist, dann muss ich die Firma retten. Und 3 Bestandsinvestorinnen, die an mich und die Vision geglaubt haben, haben dann nochmal ein kleines Ticket gegeben. So konnten wir eben Domain, Social-Media-Accounts und die Marke retten. Leider nicht die 150.000 E-Mail-Adressen, die Kundinnen. Das war ja ein herber Rückschlag so, hat auch ein bisschen gedauert, inklusive knapp 3.000 Abonnentinnen. Das war alles futsch, also da ist was kaputt gegangen. Aber wir haben wieder gestartet im Mai und sind jetzt wieder bei 4.000 Kundinnen und 400 Abonnenten. Also es geht wieder bergauf, aber es ist nicht so einfach. Auch da wieder die Gewohnheit. Vorher haben die Leute halt immer mal wieder Newsletter bekommen oder weil sie einfach eine Box abonniert haben, die kamen halt. Jetzt quasi wieder auf die Seite zu gehen, wieder da einfach nur ein paar Daten klicken oder PayPal geht ja auch relativ schnell heute. Das ist wieder die Gewohnheit, woran wir scheitern. Deswegen sind wir jetzt auf dem Umsatzniveau eher so ein Siebtel, Achtel wie letztes Jahr. Aber es wächst kontinuierlich, das freut uns. Und deswegen bin ich super dankbar, dass wir jetzt auch mit einem geschärften Geschäftsmodell, das heißt, vorher haben wir für die Ware bezahlt. Jetzt ist es so, dass die Partner von uns und hauptsächlich Hersteller, Produzenten, dass die ihre Entsorgungskosten sparen können und wir machen Werbung für die. Also hier jetzt haben wir einen Pucker-Tee, aber wir machen dann Werbung für die ganzen Partner auf Social Media. Wir haben ein eigenes Heft, was in den Surplus-Boxen, in den Bestellungen mit beiliegt, wo wir die Partner vorstellen, Newsletter, Social Media und haben da so einen Barter-Deal, was letztendlich auch noch ein schöneres Verhältnis ist, als einfach nur, hey, hier sind Rechnungen, hier sind Produkte, wie halt normal Handel funktioniert. Das heißt, das ist total schön, kollaborativer Austausch mit unserem Partnerunternehmen und da freuen wir uns sehr. Und jetzt habe ich deine Frage aber nicht beantwortet.
Jein, du hast zumindest gesagt, auch wie schwer es tatsächlich ist und ich könnte mir vorstellen, dann präzisiere ich die Frage. Ist es nicht so, dass im Moment tatsächlich, dass ihr auch das spürt, was wir in unseren Studien feststellen, 74% der Konsumentinnen, die wir befragt haben, sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, aber der Preis schlägt im Moment alles. Ist definitiv das das, was euch jetzt auch im Moment zumindest stärker treibt?
Genau, also stärker treibt, beziehungsweise wir haben schon immer wieder Umfragen gemacht und früher war es eher so, dass leicht mehr als 50% wirklich gesagt haben, der Hauptgrund, und auch die Porsche-Fahrerinnen fahren gerne zu Lidl, der Hauptgrund ist, was Gutes zu tun für die Umwelt, fürs eigene Gewissen, fühlt sich einfach besser an, gerettet zu essen, man hat eine Story dazu und spart Ressourcen und ja, kann sich vielleicht da auch einen Trip mit einem Flieger irgendwie vielleicht noch leichter erklären, weil man sagt, hey, man tut ja was, man recycelt und rettet Lebensmittel oder so. Und die andere Hälfte war Hauptgrund, ich spare Geld. Und dann kamen auch Nachhaltigkeitsgründe. Das hat sich jetzt innerhalb der letzten Jahre schon geswitcht, dass mehr als die Hälfte den Hauptgrund erstmal Geld sparen haben, was bei uns auch super möglich ist. Also die ist jetzt hier 60% rabattiert. Wir haben Produkte bis zu 90% rabattiert. Im Schnitt so 30-40%. Das heißt, es ist für alle Leute schon wirklich eine Preisersparnis, auch wenn es online ist, was viele Leute noch nicht so kennen. Aber das kommt ja immer mehr. Und ich glaube aber auch immer noch, dass der Nachhaltigkeitsaspekt ganz wesentlich ist und dass das auch noch stärker werden wird in Zukunft. Was da aber key ist, es muss so convenient sein wie das Nicht-Nachhaltige. Und das heißt, auch der Stromanbieter um die Ecke, den man halt schon immer hatte, das ist mehr convenient noch, weil ich muss ja einmal 5 Minuten Stromanbieter wechseln. So. Und das ist schon wieder zum Ökostrom. Wenn ich sage, ich finde Kohle nicht so gut oder so, dann kann man das ja machen. Und das ist bei Surplus auch so. Einmal auf die Seite gehen, Abo abschließen, kostet 2 Minuten. Und das ist wiederum Convenience. Ja, ich gehe halt ganz normal in den Laden, kaufe mir da genau das, was ich kenne und nicht neue Brands, spannende Produkte kennenlernen. Das heißt, weil wir jetzt auch nicht ein Vollsortimenter sind, muss man natürlich auch schon immer so ein bisschen offen sein für Neues.
Jetzt ist es ja so, bei Social Media seid ihr ja auch sehr stark, hast du gesagt. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr da vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rückt oder schaut ihr schon, dass ihr auch da den Treiber, du kannst auch mehr aus deinem Budget rausholen. Das ist ja ein Thema, was insgesamt den Second-Hand-Markt ja auch sehr treibt. Da reden wir auch über einen Markt in Deutschland von 15 Milliarden Euro inzwischen. Volumen können wir auch gerne in den Shownotes dann entsprechend verlinken zu unseren Studien. Aber ist es so, dass Social Media ist ja Storytelling und da bin ich doch dann beim Thema Nachhaltigkeit, da bin ich doch vielleicht auch, erzählt er auch, was er mit der Schulverpflegung in Afrika hier macht und ähnliche Themen. Wie kann ich mir das so vorstellen, ohne dass man den Blick ja dann auch verliert auf den zweiten Treiber? Du tust nicht nur was Gutes, sondern du schonst auch deinen Geldbeutel.
Sehr gut, genau. Das sind auch Aspekte, die wir immer sagen, hey, schon die Umwelt und schon dein Geldbeutel oder andersrum. In der Kommunikation merken wir schon, Story verkauft sich besser als nur zu sagen 20, 30, 50, 80% Rabatt oder so. Also das heißt, das funktioniert, aber das ist auch kein Thema, was du die ganze Zeit gerne reitest. So. Also das macht einfach nicht so viel Spaß, wie über die Geschichten, warum gerettet wird, welche Firmen engagieren sich, warum engagieren die sich, warum ist denen das wichtig, was hat es für ethisch-ökologische Auswirkungen, wenn man bei Surplus als Partner oder als Kunde, Kunden mitrettet. Da gibt es einfach so viel mehr zu erzählen. Und natürlich droppen wir immer wieder, dass es günstiger ist. Und es gibt auch immer mal wieder einen Rabatt oder so weiter, den wir sagen, hey, heute ist Tag der Umwelt und dann gibt es einen extra Rabatt. Und da machen wir schon immer wieder Aktionen. Da das aber bei uns dauerhaft immer preiswerter ist als das Produkt, wie es normal im Handel kostet, müssen wir das jetzt auch die ganze Zeit nicht so runterpredigen, weil das Thema eigentlich den Leuten schon geläufig ist. Und es reicht dann einfach rabattiert oder stark rabattiert auch immer mal wieder zu droppen und versuchen noch mehr auch in Zukunft wirklich auf das Warum einzugehen und weniger als auf den Prozentsatz, den man sparen kann.
Ich meine, Nachhaltigkeit ist ja auch ein unheimlich komplexes Thema mit ganz vielen Facetten und du hast ja auch schon ganz unterschiedliche Aspekte angesprochen. Hilft es euch eher da spitz zu sein in eurer Kommunikation und sagen, gut, wir konzentrieren uns auf das Thema wirklich Lebensmittel, aber wir klammern vielleicht soziale Aspekte und so, die ihr ja auch berücksichtigt hier mit den Spenden eher aus oder zeigt ihr auch die ganze Bandbreite hier dann auch auf? Der Konsument fühlt sich ja in vielen Fällen ja häufig auch dann ein bisschen überfordert schnell, wenn man wiederum zu komplex wird.
Ja, also Preis ist auch etwas, was sehr kurzfristig ist. Und wenn du eine emotionale Bindung zu deinen Kundinnen und Kunden beziehungsweise die zu dem warum tust du etwas hast, dass die teuer sind. Das heißt, du hast langfristig mehr davon. Natürlich kannst du mit Rabattschlachten immer schnell Umsätze steigern, aber dann ist es auch so quasi, die Leute warten eigentlich schon wieder auf den nächsten Schuss. Wann gibt's wieder Prozente? Wann gibt's wieder das Hammerangebot? Und da bist du in der Preisspirale die ganze Zeit drin und es geht eben weg von dem Warum. Und das nervt manche Leute auch so, wenn es halt die ganze Zeit nur um Preis geht. Man muss auch dazu sagen, ganz ehrlicherweise, lieber Kai, wer jetzt wirklich nur günstig Lebensmittel kaufen möchte, der ist bei uns an der falschen Stelle für den Gesamteinkauf, weil wir sehr hochwertige Produktpartner bei uns reinnehmen. Das heißt, wir haben eben nicht den billigsten Tee. Das heißt, ja, ich kann auch irgendeinen Billig-Tee nehmen oder eine Billig-Schokolade, wo nichts Fairtrade ist, wo nichts Nachhaltiges ist oder so. Dann ist es oft so, gerade wenn man mehrere Produkte kauft, dann bist du günstiger im Discounter. Ist einfach so. Da kommen wir auch nicht drum, dass wir hin und wieder schon wirklich auch Produkte haben, die sind günstiger als beim Discounter, ja. Also man kann diese Superschnapper machen und dann kaufen sich die Leute auch gleich 10, 20, 50 davon, wenn wir davon mal mehr retten. Aber dass es bei uns wirklich viel einfach so Produkte sind, die einfach einen Wert haben. Und das wollen wir auch zeigen. Der Wert von dem Produkt ist auch nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum. Die meisten Produkte bei uns sind noch davor, aber wir haben auch manche Produkte, die sind wirklich drüber und ist auch vollkommen legal, das noch zu verkaufen. Darf auch jeder Supermarkt machen. Es sind nur irgendwelche Normen innerhalb dieser Konzerne, die das nicht erlauben. Aber es ist theoretisch für jeden Verkäufer möglich, dann auch die Lebensmittel nach Ablauf vom MRD zu verkaufen. Und das heißt, es geht, glaube ich, schon auch um Qualität und wir sind eben nicht ein Ramschladen oder so, wo es allen Schrott gibt, der irgendwo übrig bleibt, so wie es ja auch manchmal ist in Lebensmitteln. Also schickt man nach Deutschland, die fressen alles hauptsächlich billig. Das ist bei uns eher so, dass wir da schon ausgewählte, tollere Markenprodukte haben, die halt auch im normalen Supermarkt schon eher höherpreisig sind.
Raphael, leider müssen wir schon ein bisschen auf die Zielgerade hier einbiegen. Wenn ich mal noch das Restjahr hier nehme, plus dann noch nächstes Jahr, inzwischen blicken wir ja ohnehin schon, wir zeichnen hier Anfang Oktober auf, ja schon mehr auf 2025 als auf 2024. Aber wenn man so die nächsten 15 Monate nimmt, mal so eure Kurzfristperspektive, gibt's da noch irgendwelche größeren Schritte, die du mit Surplus dann auch unternehmen willst oder geht's jetzt zunächst mal darum, wieder Step by Step die Kundenbasis hier aufzubauen mit dem, was ihr eigentlich jetzt schon hier macht?
Also ganz wichtiges Ziel, da sind wir auch gerade sehr gut vorangekommen, ist Break-Even nächstes Jahr. Wir schließen gerade unsere wahrscheinlich dann letzte Finanzierungsrunde ab, bevor wir dann auf eigenen Beinen stehen können. Haben da auch schon Commitment, das tut sehr gut. Und dann auch zu wissen, okay, nicht ewig an diesem Tropf vom Mammon hängen, sondern auch aus eigener Kraft organisch dann Cashflow generieren, ohne immer wieder Zusatzspritzen zu brauchen. Das heißt, dieses ökonomische Ziel ganz klar. Dafür gehört aber auch mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite. Das heißt, wir sprechen da gerade mit Influencerinnen, die Millionen Follower haben und da einfach mit denen das Thema ganzheitlicher noch aufrollen. Wir wollen auch gucken, Serie, Dokumentarfilm zu dem Thema einfach machen. Sprechen jetzt auch mit einem Regisseur in Köln, einfach weil das Thema so vielschichtig ist und das kann man gar nicht eigentlich nur sich mal in einem Dokumentarfilm 90 Minuten beleuchten. Das heißt, das Ganze nochmal ganzheitlicher und spannender aufmachen. Also es reicht nicht nur die Zahlen, sondern es muss so ein bisschen, wenn du Cowspiracy kennst, aber schon so ein bisschen, okay, hart am Wind segeln, also auch was die Legalität anbelangt, aber dass man eher sagt, so hey, wie können wir denn noch mehr Aufmerksamkeit schaffen, was die Leute wirklich sehen wollen. Es gibt YouTube-Formate, die erreichen Millionen Menschen und ist einfach nur geil gemacht. Und wie kann man das jetzt auf das Thema übertragen und die Leute mit Freude auch am dieses Thema heranführen, weil Lebensmittel retten, Welt retten soll Spaß machen, soll die Leute erfüllen vom Herzen, sie laben und soll auch den Unternehmen Spaß machen, dass es eben ökonomisch, aber auch ethisch-ökologisch Sinn macht für die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dann da organisch auch hinzuwachsen, machen kein Paid Ads auf Google oder Meta oder so, sondern wirklich einfach durch starke Ambassadors, treue Kunden und Kundinnen, die das weitererzählen. Und jetzt auch die Community, User-Generated Content. Jetzt ein Video hat uns eine Kundin geschickt von ihrer Tochter. Die erklärt einfach, wie so ein Philadelphia 2 Monate nach MAD noch bestens genießbar ist und testet den. Das ist jetzt viral gegangen, hat jetzt schon 150.000 Views und einfach so, hey, wie simpel ist es, 150.000 Menschen zu erreichen, von denen hoffentlich Tausende nächstes Mal sehen, riechen, schmecken, anstatt nur das MAD zu checken. Und da eine größere Achtsamkeit haben und natürlich dadurch Surplus auch eine größere Brand-Awareness bekommt.
Raphael, du hast ja hier den Einstieg in unser Gespräch ja mit dem Ziel gewählt, bis 2030 den Hunger in der Welt dann auch beseitigt zu haben. Dann lass uns jetzt sind wir Ende 2024, sind also noch 5 Jahre und knapp 3 Monate bis dahin. Ja, wie zuversichtlich bist du denn, dass dieses Ziel erreicht werden kann? Und, das ist dann auch meine letzte Frage, welchen Impact willst du mit Surplus dann eben auch in diesem Zeitraum dann auch erreicht haben?
Danke, das nochmal High Level, Nordstern, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben oder wie wir es sagen, Zero Waste for Zero Hunger, weil es sehr gut verknüpfbar ist. Das ist etwas, was wir schaffen können als Menschheit. Wir haben schon vieles bewiesen, nicht nur auf dem Mond fliegen, Ozonloch, auch wenn es gerade wieder ein bisschen schwieriger ist, haben wir auch schon ziemlich gut hinbekommen und wir könnten so viel ändern. Ich glaube, Corona hat nicht nur gezeigt, hey, digital geht viel besser, als wir vielleicht geglaubt haben. Homeoffice geht viel besser. Auch ohne Fliegen, Deutschland, Europa ist auch schon ziemlich schön. Nicht nur die Seychellen. Also, und da wurden sogar Flüge verboten. So. Und nicht, dass ich jetzt sage, hey, wir müssen jetzt ab morgen die Flüge verbieten. Aber wir brauchen einen realistischeren Zugang, was Treibhausgasemissionen, die durch Produkte oder durch Services, die man nutzt, Mobilität, was auch immer, ausgestoßen werden, dass die auch bepreist werden. Das muss einfach passieren. Das heißt jetzt nicht, dass Zugfahren unbedingt sehr viel billiger werden muss, sondern Flüge müssen definitiv wie Fleisch und andere Dinge viel teurer werden. Und es hängt ja alles damit zusammen, denn wenn man sich heute schon anguckt, die Hälfte aller Getreide, was wir ernten weltweit, wird für die Tiere genutzt. 95% der Sojaernte wird für die Tiere genutzt. Das heißt, wenn wir einfach weniger verschwenden und weniger Tieren füttern, indem wir mehr auf pflanzlich umsteigen, dann kommen wir diesem Ziel, dass alle Menschen genügend zu essen haben, sehr viel näher. Und da braucht es natürlich mehr als nur Bildung zu fördern und zu sagen, da gibt es in der Schulzeit wenigstens eine vollwertige Mahlzeit mit Mary's Meals, wo jeder mitmachen kann, 22 Euro, ein Kind, ein Schuljahr verpflegen. Unglaublich wichtig, super einfach. Aber es braucht natürlich noch mehr an der Wurzel, was können wir da tun? Und das heißt auch Business. Also wie können wir in Afrika, wo die meisten Menschen hungern, wie können wir den Menschen verhelfen, selber auf eigene Beine zu kommen? Und da werden wir sehr viel noch machen mit Surplus. Später wollen wir dann auch durch die Profitabilität in die Lobbyarbeit gehen. Es gibt tausende Lobbyistinnen in Brüssel und Berlin und die arbeiten oft am Status quo, weil verkauft ist verkauft. Ob es dann gegessen wird, das interessiert die Shareholder nicht so sehr und dass das natürlich auch ein großes Thema ist, wie kann man da auch ein Umdenken schaffen und zu sagen, hey, ja, Profit ist wichtig und ja, jedes Unternehmen muss ökonomisch handeln, aber gibt es vielleicht auch eine ethische Komponente, wo wir sagen, wie können wir wirklich vielleicht ein bisschen weniger verdienen, aber dafür diesem allgemeinen Ziel weniger Treibhausgase, was weniger Klimawandel, was weniger Dürren bedeutet. Wie können wir da wirklich einen Beitrag zu leisten? Und das liegt bei jedem Einzelnen persönlich, bei jedem Unternehmen, das Thema ernst zu nehmen, weil das ist ein Ziel der Vereinten Nationen, von der Europäischen Union, von Deutschland und sollte auch von jedem Unternehmen sein, die Food Waste zu reduzieren bis 2030 um die Hälfte und alles zu tun, was können wir auch tun für eine Menschheit, die genügend zu essen hat.
Also du bleibst optimistisch und du bist wild entschlossen, auch mit Surplus einen guten Beitrag hier, das einen großen Beitrag auch dazu zu leisten, dass tatsächlich die Menschheit 2030 nicht mehr hungern muss. Vielen, vielen Dank, Raphael, für das tolle, spannende Gespräch und Dankeschön für deine Zeit.
Vielen Dank dir, Kai, und euch da draußen fürs aufs Herz hören und einen Ruck geben und entweder bei uns sich melden, mit einem Anruf oder einer E-Mail bei mir, was auch immer, und zusammen können wir mehr bewirken. Danke, Kai, und deinem Team für euer Wirken.
Das war die heutige Handelbar mit Raphael Fellmer, Co-Founder von Surplus und jemand, der mit großer Leidenschaft den Auftrag, den Hunger in der Welt zu reduzieren, mit Ökonomie verbindet. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören und bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.